Diese Erkrankung, das Trockenauge, wird als Erkrankung des Tränenfilms und Augenoberflächen bezeichnet. Sie ist multifaktoriell, obwohl man sie in zwei große Gruppen einteilen kann. In eine kleinere mit Tränenmangel und in eine größere Gruppe mit einer erhöhten Verdunstung als Ursache. Sie geht mit Beschwerden und visueller Beeinträchtigung einher, mit einer Tränenfilminstabilität und einer möglichen Schädigung der Augenoberfläche. Verbunden ist sie auch mit einer Hyperosmolarität des Tränenfilms und mit entzündlichen Prozessen. Es ist eine häufige Erkrankung, das wissen Sie auch, je nach Studien von 5 bis 34%. In Österreich haben die Augenärzte angegeben, dass ca. jeder zweite bis fünfte Patient oder Patientin, die zu Ihnen kommt, mit diesen Beschwerden kommt. Es sind vor allem Frauen, die betroffen sind, mehr als Männer, und auch gibt es eine zunehmende Inzidenz mit dem Alter. Auch Asiaten oder Hispanier also sind häufiger betroffen und weisen schwerere Formen auf. Das hat eine negative Auswirkung auf die Lebensqualität. Die Beschwerden des trockenen Auges werden oft mit denen einer Angina pectoris verglichen und die Erkrankung kann auch mit einer Depression assoziiert sein. Was auch ganz wichtig ist in unserer heutigen Zeit, kann das visuelle Ergebnis nach Kataraktoperationen, vor allem mit Premiumlinsen und nach refraktiver Chirurgie negativ beeinflussen. Der Tränenfilm ist dreischichtig aufgebaut, das wissen Sie. Die äußere Fettschicht besteht wiederum aus zwei Phasen. Die Apolanlipide sind zur Umwelt gerichtet, nach außen, reduzieren die Verdunstung und bilden eine Barriere gegen Mikroben, Staub und Talg. Die innere Schicht daran, das sind die Polanfette, die gehen in Verbindung mit dem tränenspezifischen Präalbumin, also mit Proteinen ein und sind daher ganz wichtig für die Tränenfilmstabilität. Insgesamt ist die Fettschicht ganz wichtig für die Optik. Das Fett wird hauptsächlich von den Meibomdrüsen gebildet, wobei wir im Oberlid 30 bis 40 Drüsen haben, im Unterlid 20 bis 30. Die Acini, also die Meibozyten, befinden sich in den Acini. Alle Meibozyten wandeln sich im Rahmen der Sekretion komplett in Fett um. Das ist eine holokrine Sekretion. Das Fett gelangt dann über die Ausführungsgänge nach außen und wird an der Lidkante ausgeschüttet. Für die Ausschüttung ist die Innervation zuständig. Eine hormonelle Regelung gibt es dafür und vor allem auch der Lidschlag. Die wässrige Schicht wird von den Tränendrüsen, Haupt- und akzessorischen Tränendrüsen gebildet, vom Wasser und wichtig, die Elektrolyte sind wichtig für die Epithelintegrität, aber sie bestimmen auch vor allem die Osmolarität des Tränenfilms. Es gibt sehr viele Proteine und Peptide drin. Wichtig eben Lactoferrin, Lysozym oder Präalbumine, Immunglobuline, Wachstumsfaktoren und Vitamine. Die Mucinschicht wird einerseits von den Becherzellen gebildet, vor allem das gelförmige MUC5AC stammt davon, aber auch alle Epithelzellen bilden Mucine, das sind die membranassoziierten Mucine, MUC1, 4 und 16, und diese sind sehr wichtig für die Benetzung der Augenoberfläche, indem sie die Augenoberflächenspannung herabsetzen, sodass sich der Tränenfilm überhaupt ausbreiten kann. Nun brauchen wir auch eine regelrechte Verteilung und den Abtransport der Tränenflüssigkeit. Das geschieht eben durch den Lidschlag, wobei wir an der Lidkante innen hinten den sogenannten Lidwiper haben, verdicktes Bindehautepithel, der Scheibenwischer wirkt, zur Verteilung sehr wichtig ist. Wir blinzeln ca. 15 bis 20 Mal pro Minute im entspannten Zustand und das ist eben sehr wichtig, um diese Funktion durchzuführen und wie gesagt auch, um die Fette der Meibomdrüsen freizusetzen. Alle diese Anteile, Organe, Zellen, Gewebe bilden das Tränenfilm-Augenoberflächensystem oder auch als lacrimale funktionelle Einheit bezeichnet, wo auch die ableitenden Tränenwege jetzt dabei sind. Und dazu gehören auch alle Regulationsmechanismen wie die Innervation, das endokrine System und das Immunsystem. Von der Augenoberfläche und auch von den Tränenwegen gelangen afferente Nervenimpulse ins Gehirn. Dort werden sie umgeschaltet und die Efferenz, einerseits die parasympathischen Fasern, die die Tränendrüse innervieren, aber auch die Meibomdrüsen oder auch die Becherzellen. Sympathische Fasern haben eine Auswirkung auf den Abfluss der Tränenwege und die motorischen Fasern sind ganz wichtig, wie gesagt, für den Lidschlag. Auch ein hormoneller Einfluss ist gegeben in diesem komplexen System. Vor allem die Androgene sind wichtig, weil sie trophische Effekte haben und entzündungshemmend wirken. Ein Androgenmangel geht mit einer Interleukin-6-Erhöhung einher und erleichtert entzündliche Prozesse. Und wir wissen, wenn wir Anti-Androgentherapie verabreichen müssen, wie zum Beispiel beim Prostatakarzinom, dann findet man bei diesen Patienten meist, mehr eine stärkere Meibomdrüsendysfunktion. auch die Frauen, wie gesagt, aus diesem Grund eben häufiger betroffen. Und vor allem, wenn der Androgenspiegel sinkt in der Prä- und Postmenopause und auch wenn man eine Hormonersatztherapie zu sich nimmt. Auch das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle in diesem Tränenfilm Augenoberflächensystem. Und zwar, es zieht sich als diffuses lymphatisches System von der Tränendrüse über die Bindehaut zu den ableitenden Tränenwegen und wird als Eye-Associated Lymphotissue bezeichnet. Und es hat die Funktion, dass es einerseits also Antigene erkennen soll und Effektorzellen bilden soll, also die Entzündung aktiviert sozusagen, andererseits aber auch eine wichtige Funktion, indem sie Toleranz induziert und steht in Kommunikation mit dem zentralen Immunsystem. Und man nimmt eben an, dass im Rahmen des trockenen Auges es zur Zerstörung dieser regulatorischen Mechanismen in diesem System auch kommt. Nachdem es hier sehr viele Ursachen gibt, die zu einer Störung in diesem System führen können, das möchte ich Ihnen anhand der Klassifikation jetzt ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, man teilt das ein in eine Gruppe mit Mangel an Tränenflüssigkeit, da kann man wieder mit Sjögren-Syndrom oder ohne Sjögren-Syndrom unterscheiden, und eine große Gruppe mit vermehrter Verdunstung, es gibt natürlich auch Mischformen von beiden. Beim sekundären Sjögren-Syndrom, da müssen Sie daran denken, wenn jemand eine chronische Polyarthritis hat, das ist klar, beim Lupus, Keratomie, Dermatomyositis, aber auch bei der primärbiliären Zirrhose oder bei der Hashimoto-Thyreoiditis kann das auftreten. Die anderen Ursachen, warum es zu einem Tränenmangel kommen kann, liegen in der Tränendrüse, im Bereich der Innervation oder wenn die Ausführungsgänge verschlossen sind. Also in der Tränendrüse kann das Makrongenital ganz selten sein oder auch im Alter kommt es zu einer reduzierten Sekretion, sekundär durch alle Entzündungsveränderungen oder Tumore in der Tränendrüse oder auch im Rahmen einer Graft-versus-Host-Erkrankung. Die Innervation auf der efferenten Seite kann im Rahmen einer Facialisparese mit betroffen sein, im Rahmen einer Depression oder durch Medikamente kann es zur Reduktion der Tränensekretion kommen. Und wenn der afferente Schenkel betroffen ist, im Rahmen einer neurotrophen Keratopathie, wie zum Beispiel nach einer refraktiven Chirurgie, Diabetes mellitus oder durch langes Kontaktlinsen tragen. Der Verschluss der Ausführungsgänge ist immer dann vorhanden, wenn vernarbende Prozesse an der Bindehaut sind, vor allem im Rahmen eines okulären Pemphigoids oder anderer vernarbender Zustände nach Verätzung oder auch wieder bei Graft versus Host. Die vermehrte Verdunstung, die durch interne Einflüsse bedingt ist, da gehört die Blepharitis mit der Maibaum-Drüsendysfunktion dazu, Veränderungen der Lidkante durch Vernarbungen oder Tumoren, wenn die Lidspalte sich verändert, nach außen gerichtetes Ektropion, nach innen Entropion oder wenn es zu einem Lagophthalmus kommt oder wenn der Blinkreflex durch Erkrankungen wie die Endokrinoorbidopathie oder Maus-Parkinson reduziert sind. Exogen, dazu zählen Konservierungsmittel, die man aufs Auge aufbringt, die die Fettschicht eben zerstören, Konzentrationstätigkeiten wie bei der Computerarbeit, durch das verringerte Blinzeln, Kontaktlinsen tragen, niedrige Luftfeuchtigkeit, andere Umweltbedingungen wie Ozon, UV, Vitamin A-Mangel, Allergien, posttraumatisch auch zum Beispiel noch Verätzungen, Verbrennungen, aber auch nach Operationen, nach Netzhautoperationen, wenn es zu einer Irregularität der Bindehaut kommt, bei Sickerkissen zum Beispiel oder auch postinfektiös. Und nachdem die Maibaum-Drüsendysfunktion die häufigste Ursache ist für dieses durch Verdunstung bedingte trockene Auge, möchte ich darauf ein bisschen näher eingehen. Definiert ist diese Erkrankung als chronische diffuse Abnormität der Maibaumdrüsen, die häufigst mit einer Obstruktion der Ausführungsgänge einhergeht und oder mit qualitativen oder quantitativen Veränderungen des Drüsensekrets verbunden ist. Und die Folge ist eben eine Veränderung des Tränenfilms mit Beschwerden, Entzündung und eine Augenoberflächenerkrankung, wie eben das trockene Auge auch. Das ist die Folge. Sie wird in zwei Gruppen eingeteilt, in eine mit viel Sekret, das ist seltener, mit wenig Sekret, da hat man wieder die obstruktive Form, die eben häufiger ist, die dann zu einem Fettmangel führt, mit Tränenfilminstabilität und dann der vermehrten Verdunstung. Das entsteht primär durch eine Hyperkeratinisierung der Ausführungsgänge in den Drüsen oder auch, wenn das Sekret sich verändert, visköser wird, das führt dann zu einer Ausführungsgangstenose. Das Sekret staut sich in die Drüsen zurück, es kommt zu Druckatrophie der Maibozyten und zum sogenannten Dropout-Drüsenausfall in diesem Bereich. Hier gibt es auch wieder viele Einflussfaktoren, endogen, Alter, Geschlecht, Hormone, wie beim trockenen Auge allgemein, exogen, andere Medikamente, diesmal Retinoide, 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, natürlich auch wieder die Hormone, Dann wichtig auch die Bakterien, die bilden Lipasen und können damit die Zusammensetzung der Fette verändern. Kontaktlinsen tragen Temperaturveränderungen, also bei Kälte geht weniger Fett raus. Omega-3-Fettsäuren, ein Mangel, führt auch eher zu einer Maibaum-Drüsen-Dysfunktion, also mit eher ein Risiko dafür. Wenn wir jetzt zum trockenen Auge zurückkommen, es gibt Schlüsselfaktoren, die sehr wichtig sind. Das ist die Tränenfilminstabilität, die Tränenhyperosmolarität und die Entzündung, die zusammen eng miteinander verbunden sind und zu einer Schädigung der Augenoberfläche führen. Die Tränenfilminstabilität ist wichtig, also immer wenn die Tränenfilmaufreißzeit kürzer ist als das Interblinkintervall, dann kommt es zur wiederholten Austrocknung der Augenoberfläche. Und man findet die Tränenfilminstabilität eigentlich bei allen Formen des trockenen Auges, wo die Tränensekretion reduziert, die Zusammensetzung verändert oder die Verdunstung erhöht ist. Und die Folge ist eine Hyperosmolarität des Tränenfilms. Diese, Entschuldigung, einmal zurück, da fehlt ein Tier. Super. Gut, also die Hyperosmolarität des Tränenfilms, das Bild ist jetzt nicht da leider, also die Hyperosmolarität des Tränenfilms, das führt dazu, dass die intrazellulären Entzündungsmechanismen angekurbelt werden, Stresskinasen werden aktiviert und damit finden sich im Tränenfilm an der Augenoberfläche und an der Tränendrüse eben Entzündungsmediatoren. Und das sind T-Lymphozyten, die hier zu finden sind. Es kommt zur Aktivierung von des Immunsystems mit HLA-TR-Abregulation, Adhäsionsmoleküle, die fürs Homing wichtig sind, werden abreguliert, proinflammatorische Zytokine finden sich, Metalloproteinasen vermehrt, vor allem MMP9, aber auch freie Radikale und im Gegenzug dazu sind die hemmenden Zellen, die regulatorischen T-Zellen, reduziert. Als Konsequenz für diesen Teufelskreis, der da auftritt, entsteht eine Zell- und eine Gewebeschädigung, die gekennzeichnet ist durch eine Apoptose dieser Epithelzellen an der Augenoberfläche und in den Tränendrüsen. Der Glykogengehalt der Zellen ist erniedrigt, die Epithelpermeabilität ist erhöht und es kommt zur squamösen Metaplasie, das heißt, das Zellkern-Zytoplasma-Verhältnis verändert sich von den Augenoberflächenzellen und man sieht das stärker an der Anfärbung. Die Mucine und Becherzellen sind reduziert, das führt wieder zu einer gestörten Benetzung und zu einer weiteren Destabilisierung des Tränenfilms. Eine weitere Folge ist eine neuronale Dysfunktion im Rahmen dieses negativen Kreislaufes. Wir haben hier natürlich eine gute Innervation, vor allem an der Hornhaut, die freien Nervenendigungen, die sogenannten Nozizeptoren, gelangen bis an die Oberfläche und stehen in Kontakt mit dem Tränenfilm. Und es ist bekannt, dass durch Entzündungsmediatoren oder durch Hyperosmolarität des Tränenfilms die Reizschwelle herabgesetzt wird. Das heißt, man wird vermehrt empfindlich, schmerzempfindlich, vor allem aufgrund von Verdunstung, vor allem die Kälterezeptoren werden da aktiviert. Das führt dann zur verstärkten Reizsekretion anfangs und zur vermehrten Blinkfrequenz. Auf der anderen Seite kann es durch eine chronische Entzündung, die im Rahmen eines trockenen Auges eben auch vorkommen kann, zu einer Schädigung der sensorischen Nerven kommen und daraus resultiert dann eine Hypästhesie mit einer neurosekretorischen Blockade, das heißt, wird weniger Tränenflüssigkeit gebildet und die Zusammensetzung der Träneninhaltsstoffe ändert sich. Und des Weiteren ist eine Deregulation des gesamten Augenoberflächensystems möglich. Das hat sich im Tierversuch ganz deutlich zeigen lassen. Durch alle negativen Einflüsse, die zu einer Tränenfilminstabilität führen, kommt es aufgrund dieser Schädigung der Epithelzellen zu einer Zytokinbildung mit Adhäsionsmolekülen, also eine akute Entzündung entsteht. Im Rahmen dieses Milieus werden unreife antigenpräsentierende Zellen zu reifen antigenpräsentierenden Zellen mit bisher noch unbekannten Autoantigenen, gelangen diese an die Lymphknoten, an die Milz, wo eben T-Lymphozyten geprimed werden und diese T-Lymphozyten über spezielle Homing-Rezeptoren genau wieder an die Augenoberfläche und an die Tränendrüse zurückgelangen und dort zu einer chronischen immunologischen Entzündung führen können, also wo sich das Ganze dann verselbstständigt hat. Ja. Das waren die Grundlagen für das trockene Auge.